Clubcast, der Podcast des Deutschen Marketingverbandes. Diese Clubcast-Folge wird präsentiert von der International School of Management. Hier dreht sich alles um Management-Know-how für die Praxis. Mit dem ISM-Fernstudium, den berufsbegleitenden Studiengängen und den Hochschulzertifikaten hat die ISM ein breites Angebot für alle, die bereits im Job sind und mehr wissen wollen. Zum Beispiel zu Marketing und Vertrieb. Mehr Infos unter www.ism.de.
Herzlich willkommen zum Podcast des Marketing Club Hamburg. Mit Butter bei die Fische wollen wir unterschiedliche Facetten des Marketings beleuchten und mit unseren Gästen unter anderem über die Chancen des Marketings sprechen, bei wichtigen Themen der Unternehmensführung und Gestaltung der Gesellschaft einen erheblichen Beitrag zu leisten. Marketing wird aktuell viel zu häufig und zu Unrecht auf das Thema Marketingkommunikation reduziert. Marketing ist deutlich mehr und kann gerade in der aktuellen Zeit bei vielen Herausforderungen einen wichtigen Beitrag leisten. Butter bei die Fische will hierzu Impulse geben und lädt zur Diskussion ein. Mein Name ist Sören Hagge. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Robin Consulting, einer Unternehmensberatung, die sich den Themen Marke, Marketing und Change Management verschrieben hat. Ich freue mich, für diese Folge einen Gesprächspartner gewonnen zu haben, der sich zur Aufgabe gesetzt hat, Brücken zwischen Markenwissenschaft und Markenpraxis zu bauen. Ich möchte mit ihm darüber sprechen, warum dieser Brückenbau wichtig ist, was Wissenschaft und Praxis voneinander lernen können, wie er diese Brücken bauen möchte und welche Rolle Marke heute einnimmt. Ich freue mich auf das Gespräch mit Professor Dr. Carsten Baumgart. Professor Baumgart studierte, promovierte und habilitierte an der Universität Siegen. Von 2006 bis 2010 war er als Associate Professor an der Marmara-Universität Istanbul tätig. Seit 2010 ist er Professor für Marketing, insbesondere Markenführung, an der HWR Berlin. Seit 2017 ist er darüber hinaus Adjunct Professor an der Ho Chi Minh City University in Vietnam. Er hat bislang rund 400 Publikationen mit den Schwerpunkten Marke, B2B-Marketing, Kulturmarketing und empirische Forschung publiziert. Darüber hinaus ist er Verfasser des Standardlehrbuchs Markenpolitik und des Herausgeberwerkes B2B-Markenführung. Seine Forschungen sind mehrfach national und international mit Best Paper Awards ausgezeichnet worden. Seit Mitte 2020 lädt er auf seinem Instagram-Kanal zum Brückenbau zwischen Markenwissenschaft und Markenpraxis ein. Und genau darüber möchte ich heute ausführlicher mit ihm sprechen. Wir haben uns im Vorfeld auf das Du verständigt. Carsten, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Sören. Danke für die Einladung. Freue mich aufs Gespräch.
Wir wollen ja heute insbesondere darüber sprechen, die Brücken zwischen Markenwissenschaft und Markenpraxis zu bauen. Was heißt das genau und warum machst du das eigentlich?
Ja, also vielleicht hole ich ein bisschen kurz aus. Also auf der einen Seite glaube ich, dass die Praxis immer neues Wissen braucht. Das hat einfach was damit zu tun, dass wir unendlich viele Trends haben, die im technologischen, gesellschaftlichen, politischen Bereich sind. Und es führt eben dazu, dass Markenverantwortliche, Marketingverantwortliche eigentlich auf neues Wissen über KI, über Robotik, über Nachhaltigkeit, über neue rechtliche Rahmenbedingungen etc. immer neue Informationen brauchen, weil das Wissen, was sie eigentlich haben, nicht mehr up-to-date ist. Und auf der anderen Seite haben wir die Wissenschaftswelt, die sehr, sehr groß ist, die sehr international ist und die produziert immer mehr Content. Also das heißt, sie produziert immer mehr wissenschaftliche Ergebnisse. Das hat was damit zu tun, dass die Anreizsysteme in der Wissenschaft eben nur darauf aus sind, zu publizieren. Das ist sozusagen die einzige Währung, die vorherrscht. So, und wenn man das sich anschaut, also das heißt, auf der einen Seite wird immer mehr produziert im Wissenschaftskontext und meistens sogar noch staatlich gefördert, weil das sind ja meistens staatliche Hochschulen. Und auf der anderen Seite haben wir die Praxis, die eigentlich einen wahnsinnigen Bedarf an neuem Wissen hat. Wenn man die beiden aber sich anschaut, dann haben die nichts mehr miteinander zu tun. Das heißt, die Wissenschaft produziert etwas, das die Praxis null wahrnimmt. Also wir haben zum Beispiel so eine kleine Befragung gemacht und da kam eben raus, dass diese Journals, also wo diese Wissenschaft passiert, von den Praktikern nicht gekannt werden, geschweige denn gelesen werden. So, und das führt eigentlich dazu, dass wir eben sehr, sehr viele Zeitschriften, Journals haben. Das ist sozusagen die Outlets, wo die Wissenschaft drin publiziert. Und auf der anderen Seite haben wir die Praxis, die diese Information gar nicht aufnehmen kann, will und dementsprechend auch nicht einsetzen kann. So, und deshalb bin ich schon seit vielen Jahren dabei zu sagen, überlegen, was kann man machen, wie kann man dieses Gap, also diese Lücke zwischen Wissenschaft und Praxis wieder etwas schließen, weil aus meiner Sicht ist Marketing und Markenwissenschaft eine angewandte Wissenschaft. Es geht um einen Gegenstand, den es in der Realität gibt. Es geht nicht um Philosophie und nicht um Theologie, sondern es geht ja um etwas, was es, wir untersuchen ja einen Gegenstand, der real ist. Und ich habe das zum Beispiel auch vor vielen Jahren gemacht, da habe ich mich mit dem Thema beschäftigt, Kunst und Unternehmenskooperation. Auch da haben wir ein Buch geschrieben. Das Buch hat, glaube ich, keiner gelesen, also zumindest nicht sehr viele. Wir haben aber dann überlegt, wie kriegen wir denn eigentlich die Informationen, die wir dort haben, nämlich, dass wir Künstler und Unternehmen motivieren wollen, zusammenzuarbeiten, weil da eben neues Wissen entsteht, neue Kreativität entsteht. Wie kriegen wir die eigentlich angesprochen? Und haben dann eben dafür eine sogenannte Pop-up-Ausstellung kreiert und sind dann eben durch die Lande gereist und haben wir für 2-3 Tage bei Künstlern, bei Unternehmen, bei Verbänden das aufgebaut, bei Hochschulen, um das anfassbar zu machen, das Thema. Also sozusagen, ich bin schon immer dabei zu sagen, wie kann man das Thema so kommunizieren, dass es eben von der Wissenschaft auch in die Praxis geht, weil letztlich wir als Wissenschaftler auch darauf angewiesen sind, mit der Praxis zu kooperieren, weil wir den Gegenstand untersuchen. So, und jetzt ganz konkret, das, was unter dem Schlagwort Brückenbau Marke gemacht wird. Ich habe während der Pandemiephase ganz am Anfang, hatten wir einen etwas größere Herausforderung, weil wir saßen eigentlich nur, ich nenne es mal vorsichtig, in unserem Keller und haben für Studenten Videos produziert, weil wir eben aufgefordert waren, die Lehre weiterzuführen. Das war ja relativ schlagartig. Im Semester sozusagen wurde das umgestellt. Und wir hatten praktisch keine Technik zu Hause. Ja. Wer hat schon irgendwie Aufnahmestudio, Schnittprogramme und Ähnliches auf seinem Rechner, geschweige denn hatten wir Ahnung davon. Also wir haben ziemlich viel technisch ausprobiert und dann eben nach und nach angeschafft und haben dann irgendwie angefangen, Videos zu schneiden. Das war aber, ist jetzt inhaltlich natürlich nicht so besonders herausfordernd, ja, sondern es ging letztlich darum, oh, ich habe das nochmal aufgenommen, dann zusammengeschnitten, weil das irgendwie, beim einen habe ich mich versprochen, beim anderen war die Folie nicht gut genug zu sehen und so weiter. Also es ist dann, Produktionsarbeit ist aber natürlich ist kognitiv nicht so anspruchsvoll. Und dann habe ich gesagt, okay, ein Thema, was ich habe, ist die Frage, wie kriege ich denn eigentlich dieses Wissen, was es gibt im Markenbereich, wie kriege ich das eigentlich in die Praxis? Und habe dann mit meinem Team diskutiert, haben gesagt, okay, und wir haben eine kleine Studie gemacht bei Praktikern und Praktikerinnen. Und da kamen wir zum Ergebnis, dass sich Praktikerinnen und Praktiker sich eigentlich nur noch über 2 Kanäle mit neuem Wissen versorgen. Der eine Kanal ist super spezialisierte Seminare und Webinare. Also ich habe, das kommt aus dieser Überlegung, ich habe ein Problem heute. Mein Chef, meine Chefin hat gesagt, ich muss morgens über TikTok wissen, also gehe ich zum TikTok-Seminar.
Ja.
Ja, so. Und das zweite sind Social Media Kanäle. Ja, Bücher, Zeitschriften, langfristige Ausbildung, also irgendwie so 3-4 Semester, irgendwie so einen aufbauenden Master oder praktisch nicht, sondern das sind die Hauptkanäle. So, und dann haben wir gesagt, okay, diese Kurzfrist, ich nenne es mal Feuerwehrseminare, sind nicht unsere Welt. Das hat auch relativ wenig mit Wissen zu tun, sondern wir gucken uns mal die Social Media Kanäle an. Und dann haben wir okay gesagt, es gibt mehrere Social Media Kanäle, die relevant sein können. Natürlich ist LinkedIn der naheliegendste, weil dort eben die, sagen wir, professionelle Kommunikation mehr oder weniger stattfindet.
Ja.
Wir haben uns aber dann entschieden für Instagram, weil wir damals gab es auf LinkedIn noch keine Videofunktion. Und das zweite ist, was wir sehr schnell gesehen haben, auf LinkedIn guckt man sich nur den Feed an. Ja, das heißt also, kein Mensch geht dann auf die Seite und sagt, was hat er noch alles gepostet. Und da wir die Idee hatten, ganz viele Sachen zu entwickeln, also ganz viele Journal-Beiträge so zusammenzufassen, dass ein Praktiker eine Praktikerin versteht, haben wir gedacht, wir brauchen sowas wie eine Art Magazin oder Portfolio-Funktion, also wo man alles sehen kann. Und haben dann eben Instagram genommen und haben den dann eben im Sommer 2020 auch gestartet, den Kanal Brückenbau Marke Wissenschaft für Praxis. Und dort stellen wir halt jede Woche 2 Episoden vor, die sich dann zum Beispiel mit Literatur beschäftigen, also Literaturliste zu einem bestimmten Thema oder einem Klassiker. Das sind Beiträge, die irgendwie vor 10 Jahren, 20 Jahren erschienen sind, die man aber gelesen haben sollte. Oder eben Newcomer, das sind zum Beispiel welche, wo wir eben aus den letzten 2 Jahren welche nehmen, wo wir sagen, das sind wirklich interessante Paper. Und die fassen wir eben in 5 bis 10 Minuten Podcast plus Bilder, weil wir gesagt haben, da muss irgendwas Ergänzendes dazu sein, dass man irgendwas versteht, zusammen. Und zwar so, dass eben hoffentlich Praktiker und Praktikerinnen es auch verstehen können. Das ist so ein bisschen die Idee von dem Kanal und den machen wir eben jetzt seit 2 Jahren etwa.
So ein bisschen Blinkist für Marketing-Praktiker.
Ja, genau. Also Blinkist ist natürlich in Anführungsstrichen ein Vorbild, weil wir auch durchaus darüber nachdenken, wie sich das weiterentwickeln kann. Im Augenblick ist es ein absolutes Non-Profit-Projekt sozusagen. Ja, wir machen das sozusagen aus eigener Überzeugung, investieren aber Also ich investiere zum Beispiel 20-25% meiner Zeit da rein, also relativ viel, weil ich muss ja ausbilden, lesen, zusammenfassen, produzieren, Korrektur lesen und so weiter und posten und vermarkten. Und deshalb sind wir dabei zu überlegen, wie man das auch langfristig weiterentwickeln kann. Und Blinkist ist natürlich so ein Beispiel, wo Blinkist natürlich eher auf Bücher ausgeht, eher auf, ich nenne es mal so ein bisschen Ratgeberliteratur und nicht auf tatsächlich wissenschaftliche Journal-Beiträge. Das ist ja unsere Idee, dass wir sagen, da gibt es so viel Wissen, das ist aber so kompliziert geschrieben, das ist auch so viel. Ja, also jedes Jahr werden ungefähr 6.000 Marketingartikel veröffentlicht in den Journals. Die kann kein Mensch irgendwie lesen und wahrnehmen. Und dann ist da unendlich viel Statistik drin. Ja, da ist unendlich viel auch Verdichtung drin. Wo man sagt, ich verstehe gar nicht mehr, was diese ganzen Kennzahlen da sollen, wenn man sich nicht dauernd damit beschäftigt. Und das wollen wir eben hinbekommen, dass man die so aufbereitet, dass es eben in der Praxis wahrgenommen wird, verstanden wird. Und dass man dann kann, okay, wenn das Thema oder der Beitrag besonders interessant, kann ich mir vielleicht auch mal anschauen. Aber wir wollen diese Zugangsbarrieren einfach reduzieren.
Ja, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das mir es geholfen hat. Ich bin ja auch eher aus der Praxis und nach dem Studium so richtig in die wissenschaftlichen Literaturen bin ich auch nie eingestiegen. Bin dann auch einer der Kandidaten, der das nochmal kuratierte Thema aus irgendeiner Fachzeitschrift sich anguckt, wo oder bei LinkedIn den Beitrag, den schon 30 Mal jemand geschrieben hat, nochmal wiedergekäut, konsumiert. Und da fehlt natürlich ganz häufig diese wissenschaftliche Tiefe. Mir hilft das, wenn ich deinen Kanal angucke, mal reinzukommen. Und ich merke aber auch, je tiefer ich reinkomme, desto komplizierter wird es. Und deswegen ist dieser Brückenbau, glaube ich, extrem, extrem wichtig. Wie sieht denn das in der Praxis aus, also in der Zusammenarbeit zwischen Praxis und Wissenschaft? Da hast du ja Partner.
Genau, also am Anfang, also vom Kanal her ausgehend, war es natürlich erstmal so, das war ein reiner senderorientierter Ansatz. Also wir haben produziert, wir haben uns überlegt, haben natürlich mit ein paar Praktikern aus unserem Netzwerk Probeepisoden produziert und gefragt, ob das verständlich ist, ob das zugänglich ist und haben dann dieses Format, was auch relativ ähnlich ist immer von der Struktur, dass man also sich auch wiedererkennt. Dann gibt es am Anfang so eine Motivation, dann gibt es eigentlich auch so ein bisschen was zu der empirischen Hintergrund, dass man auch ein bisschen versteht, warum zum Beispiel Forschung auch so lange braucht. Ja, das hat was damit zu tun, dass sie in der Regel dann nicht eine Studie, sondern 5 Studien durchführen und ein bisschen seriöser das machen als so eine LinkedIn-Schnellumfrage. Dann geht es um die zentralen Ergebnisse, die werden aber dann eben ohne Zahlen dargestellt und dann gibt es immer so ein Abspann in Anführungsstrichen, so die Learnings für die Praxis. Dieser Aufbau, den haben wir halt dann nach und nach auch mit Praktikern entwickelt. Das ist der erste Baustein. Das zweite ist natürlich, dass wir mittlerweile auch Praktikerinnen und Praktiker verwenden in Anführungsstrichen als Testimonials, als sogenannte Mitbrückenbauer, die den Kanal weiterempfehlen und auch ihren Netzwerken weiterempfehlen. Und seit einem halben Jahr kriegen wir auch vermehrt Anfragen. Ja, da geht es letztlich darum, dass Praktikerinnen und Praktiker das spannend finden und sagen, kannst du nicht mal für unsere Marketingmannschaft irgendwie, so, da sind sie noch nicht ganz klar und da sind wir auch selbst noch nicht ganz klar, ob es jetzt ein Vortrag ist oder stell mal 5 Episoden zusammen oder, also, weil wir natürlich jetzt auch mittlerweile sehen, wir haben jetzt fast 200 Episoden produziert. Das ist natürlich mittlerweile auch schon wieder ein Wust, ja. Das heißt, man braucht jetzt wieder eigentlich einen Filter, um zu sagen, was sind denn die mich jetzt gerade interessieren, ja. So. Ja. Und da kriegen wir zunehmend, also die dann sagen, kannst du nicht einen Vortrag halten, kannst du nicht irgendwie so eine Weiterbildung, also regelmäßig irgendwie Content für unsere Marketingmannschaft produzieren. Und zwar jetzt nicht alle auf einmal, sondern jedes Vierteljahr irgendwie mal 3, 4 empfehlen, die besonders interessant und anregend sind. Und da sind wir jetzt gerade dabei, auch zu sagen, wie kann man das denn in einer Form bringen, weil wir natürlich diese individuellen Wünsche nicht einzeln bearbeiten können. Das können wir gar nicht leisten. Ja? Deshalb sind wir jetzt gerade dabei, zu sagen, wie kann man daraus ein Programm machen, vielleicht auch ein Geschäftsmodell machen, was für viele interessant sein kann. Ja? So, und dann ist natürlich unsere Idee auch, und das passiert jetzt auch zunehmend, dass wir natürlich auch damit ins Gespräch mit Praktikerinnen und Praktikern kommen und dann eben auch jenseits des Kanals tatsächlich zusammenarbeiten. Also ich habe morgens zum Beispiel ein Gespräch, der ist über den Kanal gekommen. Da geht es eben, dass er über Positionierung und eine Heritage-Marke nachdenken möchte. Und das ist eben genau das, was wir auch natürlich wollen, dass wir mit Leuten ins Gespräch kommen, die dann eben sagen, wir wollen mit Studenten zusammenarbeiten, wir wollen in der Hochschule zusammenarbeiten, wir wollen mit Wissenschaft zusammenarbeiten. Das ist natürlich eigentlich am Ende des Tages geht es darum, dass wir auch Wissenschaft ein bisschen sexy machen wollen, interessant machen wollen.
Ja, super spannend. Super spannend. Ich hatte mir die Frage aufgeschrieben, wie dann die unterschiedlichen Parteien voneinander profitieren, aber damit hast du es im Grunde genommen ja schon geschildert. Sehr, sehr schwer in der Herausforderung, das dann nachher zu stemmen, wenn man merkt, es ist wirklich relevant, dass dann ein Geschäftsmodell daraus entsteht. Das würde mich freuen, weil ich in der Praxis merke, dass der Bedarf unglaublich groß ist und dass aber eben die Barrieren auch so wahnsinnig groß sind, weil wenn man es einmal anpackt und in die Tiefe geht, dann wird es wirklich schwierig. Ja, aber Carsten, alles schön und gut, aber jetzt lass mal konkret werden. Schauen wir doch mal auf die aktuelle Situation, die Herausforderungen im Marketing an und diskutieren mal darüber, wie denn der Brückenbau wirklich so aus der Theorie, die du gerade geschildert hast mit dem Kanal, könnt ihr übrigens auch direkt angucken, steht in den Shownotes prof.baumgart auf Instagram zu finden. Lass mal tiefer da reingehen und mal schauen, was kann euer Kanal tun, um Marketing in der Praxis zu helfen. Dann wollen wir mal anfangen, wo steht denn das Marketing eigentlich so deiner Auffassung nach gerade?
Ja, ich glaube, es gibt zwei Antworten. Das Marketing in der Wissenschaft steht relativ gut da. Also es ist auch in den Fachdisziplinen relativ etabliert. Das war ja jahrelang nicht so. Da wurde ja Marketing immer so ein bisschen belächelt. Ja, aus der Sicht der Finanzforscher und irgendwie sowieso aus den anderen Wissenschaften wird BWL ja auch immer so ein bisschen als Nichtwissenschaft. Aber da hat sich Marketing sehr, sehr stark etabliert und ist mittlerweile auch in Zeitschriften wie zum Beispiel in Journal of Research, was ja die gesamte BWL eigentlich abdecken soll vom Namen, sehr, sehr stark vertreten. Und da ist auch durchaus die deutsche Marketingwissenschaft gut vertreten, die eben dieses Spiel dieser Journal-Publikation sehr gut auch mitspielen kann. Wenn man die Praxis sich anschaut, und da zielt ja die Frage hauptsächlich an, da muss man eher sagen, schwierig. Ja, da gibt es auch ein paar Indikatoren dafür, die zeigen, dass die Lage des Marketings in der Praxis natürlich immer ein bisschen schwarz-weiß gemalt, nicht so perfekt ist. Es gibt beispielsweise Studien, die das eher aus so einer C-Level-Sicht sich angeschaut haben, all die untersucht haben, wie gut wird eigentlich die Marketingabteilung vom C-Level gesehen, im Sinne von, wie wichtig ist sie, wie strategisch wichtig ist die, haben wir Respekt vor dem. Und da zeigt sich eben seit vielen Jahren, Jahrzehnten mittlerweile schon, das ist eher zurückgehend und auf einem geringen Level. Das ist sozusagen die interne Sicht aus dem C-Level. Das zweite ist, wenn man das so ein bisschen, sagen wir, aus der Marketing Sicht der Mitarbeitenden sich anschaut, dann kann man das ablesen. Wenn man sich mal Durchschnittseinkommen anschaut, dann sind die Marketing in den letzten Jahren gesunken und liegen heute, wenn man zum Beispiel von StepStone gibt es einen aktuellen Gehaltsreport, sind die im Durchschnitt deutlich unter Personal beispielsweise oder auch unter IT sowieso und auch anderen Abteilungen. Das heißt, auch da zeigt sich so ein bisschen die Wertschätzung und die Relevanz. Und wenn man es gesellschaftlich sich anschaut, dann wird es noch ein bisschen trauriger. Es gibt eine Studie, die haben also die Berufe in der Öffentlichkeit, ich glaube 2020 etwa, 21 abgefragt. Und da gab es eben nicht Marketing allgemein, sondern es gab Werber. Ja, ja. Und die waren auf dem vorletzten Platz. So, und das ist ja schon so ein bisschen, wo man sagt, okay, das ist irgendwie intern. Das Top-Management sieht uns nicht so richtig wichtig. Gleichzeitig sehen wir, dass wir sozusagen auch auf der Gehaltsebene nicht die höchsten Budgets oder die höchsten Einkommen erzielen können. Und die Gesellschaft hat auch durchaus Vorbehalte gegen Marketing, Werbung und so weiter. Und es führt auch so ein bisschen dazu, wenn man sich das wirklich mal im Detail anschaut, es gibt ja viele, die Visitenkarten haben, da steht dann irgendwie Marketingleitung drauf oder Geschäftsführung, Marketing oder CMO oder so. Wenn man sich aber das anschaut, es gibt zum Beispiel vom BVIK, das Bundesverband Industriekommunikation, eine Studie, die sie jedes Jahr durchführen im B2B-Bereich, da zeigt sich eben sehr, sehr deutlich, dass die Aufgabengebiete des Marketings sich eigentlich zu 80-90% auf Kommunikation beschränken. Das heißt also strategische Themen, Pricing-Themen, Produktinnovation, mittlerweile auch IT-Projekte, sind im Prinzip meistens nicht im Marketing angesiedelt. Das heißt, man wird immer weiter beschränkt auf den Kern Kommunikation. Deshalb kann man da eigentlich auch schreiben, Leiterkommunikation oder Leiterinkommunikation. Ja. Ich finde, Marketing ist fast schon ein bisschen der falsche Begriff dafür, weil Marketing ist natürlich eigentlich immer noch im Sinne von einer kundenorientierten Unternehmensführung und muss eigentlich viel mehr umfassen, als eben nur, wir machen den Social-Media-Kanal, die Webseite und ja mittlerweile auch wieder Messen und Events.
Ja. Ja, ganz richtig. Das sehen wir in unserer täglichen Praxis auch, dass der CMO, Marketingleiter, der ja in dieser Funktion immer noch besteht, obwohl er leider beschnitten wird, immer häufiger, dass das kein Spaziergang ist und dass sie strugglen. Die Frage ist natürlich, woran liegt das? Wie konnte es dazu kommen? Früher war es ja mal anders.
Ja, also ich glaube, da gibt es ganz viele Gründe und man kann da ein paar Gründe auch durchaus empirisch, also mit empirischen Zahlen unterstützen. Und der erste Grund ist, glaube ich, dass Marketing sich viele, viele Jahre, und das gilt jetzt sowohl in den Unternehmen als auch in den Agenturen, sich sehr stark auch auf dieses Kommunikationsthema zurückgezogen hat. Also wenn ich noch an meine Anfangszeit im akademischen Bereich, und wir haben viel mit Unternehmen zusammengearbeitet und auch in der Beratung zusammengearbeitet, dann gab es auch im Agenturbereich beispielsweise fast immer noch eine Marktforschungsabteilung. Ja, die gehörte zu der Agentur. So, dieses ganze Thema wurde alles outgesourced. Das heißt, man hat gesagt, wir sind irgendwie Kreation. Und ich meine, das ist ja auch schon, es gibt Mediaagenturen und es gibt Werbe- oder Kreationsagenturen. Ja, auch da wurde es schon auseinanderklamüsert und nicht sagen, wir haben so einen ganzheitlichen Blick darauf, sondern das sind, vielleicht sind sie im Netzwerk drin, aber es sind eigentlich zwei Unternehmen, die da irgendwie agieren. So, und das ist im Unternehmen auch so. Das heißt, man hat viele Aufgaben rausgegeben. Das Zweite ist, das ist auch, wenn ich meine jungen Studierenden frage, warum wollt ihr in Marketing studieren, dann kommt eigentlich fast immer dieselbe Antwort. Erstens, es glitzert noch ein bisschen. Also das gibt es noch diesen sagen wir, Nimbus aus der Vergangenheit. Und das Zweite ist, ich habe es nicht so mit Zahlen. Ja, also das heißt, ich so mit Daten und Zahlen habe ich es nicht so. Also so Finanzen, Controlling und so, das ist nicht meine Welt. Und Steuern und so, deshalb mache ich jetzt Marketing. Ja. Alternativ kann man auch Personal machen, also die zwei, die dann eben eine Rolle spielen. So, und das ist natürlich eigentlich komplett falsch. Und es gibt zwei, wie vorhin schon mal erwähnt, diese Studien, die aus dem C-Level sich das angeschaut haben, wie das Ansehen, die Reputation der Marketingabteilung ist. Und da kommt eigentlich immer das Gleiche raus, seit vielen, vielen Jahren. Die Marketingabteilungen, jetzt nicht der Einzelne, sondern die Marketingabteilung als Ganzes, wird dann wertgeschätzt vom C-Level, also vom obersten Level, wenn es genau zwei Eigenschaften aufweist. Nämlich einmal, das nennt sich Schnittstellenorientierung. Wenn es Ihnen also gelingt, mit anderen Funktionen, wie zum Beispiel Vertrieb, F&E, Personal, sinnvoll zusammenzuarbeiten. Ja. Und nicht so, wir sind jetzt das Marketing hier im Turm und wir wissen dann, wie das Konzept ist, sondern die sind im Prinzip so ein bisschen die müssen vermitteln, ja, zwischen den einzelnen Bereichen. Und das Zweite ist, wenn Sie eine Datenorientierung haben, also, oder Controlling-Orientierung, wenn Sie also tatsächlich mit Daten umgehen können und auch Daten liefern können. Und die beiden anderen, die immer wieder das Marketing auf Reverse heftet, nämlich diese Kreativorientierung, ist aus C-Level völlig irrelevant. Mhm. Und diese Kundenorientierung, was vielleicht eine vierte Funktion ist oder vierte Eigenschaft, wird auch nicht als wichtig angesehen. Und es gibt ja auch ganz viele, gerade aus dem Vertrieb, die sagen, ja, so richtig kundenorientiert seid ihr gar nicht, weil dann habt ihr dann das letzte Mal einen Kunden gesehen. Ja, also das wird so, ich habe eine Studie gesehen, wo ein Kunde untersucht wurde. Und deshalb leite ich dann ab, wie die Persona und die Customer Journey aussieht. Aber dass ich tatsächlich mit einem Kunden gesprochen habe, dass ich den beobachtet habe, dass ich ihn begleitet habe und wirklich verstehe, was für Probleme hat, ist ja im Marketing gar nicht so stark ausgeprägt, sondern das ist ja eine ziemlich starke Distanz, die dann irgendwie versucht wird, durch Marktforschung irgendwie zu reduzieren. Aber Marktforschung sind halt, naja, eine starke Vereinfachung der Realität.
Ja, oder heute durch das Thema Data, ne? Dass man sich versucht, über die unterschiedlichen Kanäle Rückschlüsse zu führen. Wie ist denn unser Kunde?
Ja, aber genau, aber es ist auch kein tiefes Verständnis für den Kunden, sondern das ist eine sehr oberflächliche Sicht. Der hat da geklickt und der hat da geklickt. Das ist schon mal, ich will gar nicht sagen, dass es unwichtig ist, aber so ein echtes Kundenverständnis, also eine echte Kundenorientierung, ist es ja nicht wirklich.
Nein, das ist es nicht. Da gab es früher zumindest noch mal tiefen Interviews. Dafür nimmt man sich heute auch nicht mehr die Zeit. Da werden die Dashboards gebaut und dann wird abgeleitet, das stimmt.
So, und also das sind so ein paar Faktoren, die glaube ich dazu führen. Also dieses Selbstverständnis, ja, wir sind die Kreativen und mit Daten und Zahlen haben wir es nicht so. Das Zweite eben tatsächlich auch dieses sehr starke Zurückziehen. Früher hatte man gesagt, das ist doch super, ihr habt eure Kernkompetenz gefunden, aber diese Kernkompetenz führt natürlich dazu, also ich habe viel mit Agenturen auch Kontakt. Und die haben gesagt, früher haben wir auch mal mit der Geschäftsführung gesprochen. Das passiert halt nicht mehr, weil die Themen sind halt so kommunikationslastig, dass dann eben, vielleicht gibt es die Abschlusspräsentation oder wenn das Logo neu gemacht wird, weil dann der Chef oder die Chefin nochmal sehen möchte, ob das Logo schön ist. Aber tatsächlich mit der Geschäftsführung zusammenzuarbeiten, findet praktisch nicht mehr statt. So, und das zeigt ja so ein bisschen dass man eben eine Ebene unten drunter gegangen ist.
Ja. Aber wie kommen wir da raus? Das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Also ich sehe Unternehmen, da funktioniert das wunderbar. Die Telekom ist für mich ein Beispiel. Da steht die Marke ganz, ganz oben als Führungsinstrument. Und da merkt man bei allem, was sie tun, sei es im Produkt, Service oder eben Kommunikation und Haltung, das kommt offensichtlich aus der Marke. Warum machen es so wenig andere?
Ja, also ich glaube, das Erste ist, glaube ich, das Marketing, also das Marketing, die Marketing-Community und viele in dieser Marketing-Community müssen sich erstmal eingestehen, dass sie ein Problem haben. Also dass sie tatsächlich so ein Relevanzproblem haben und versuchen müssen, das wieder in den Griff zu bekommen. Also dass sie sich weniger feiern, sondern tatsächlich sagen, okay, wir müssen an den Dingen arbeiten, um eben wieder relevanter zu werden. Und relevanter bedeutet aus meiner Sicht genau zwei Dinge, nämlich einmal, dass ich wirklich breiter wieder werde, also dass ich mehr Bereiche, wenn ich über Marke spreche, meine ich in der Regel gar nicht Kommunikation, das ist der allerletzte Punkt, sondern da geht es erstmal darum, dass ich wirklich über Positionierung, über Produktentwicklung nachdenke, wie Vertriebskanäle gebaut sind. Ja, ich muss auch ein bisschen Kommunikation machen, aber das ist, oder wie ich meine Mitarbeiter mitnehme. Das heißt, ich muss verstehen, dass es viel mehr ist als nur Kommunikation. Und ich muss in die Tiefe, ich muss die Themen, die ich bearbeite, auch tatsächlich verstehen. Also wenn ich heute über ein IT-Thema, das wird ja dann irgendwie Marketing-Technologie oder Marktech oder sowas diskutiert, dann muss ich auch tatsächlich Technologie verstehen. Wenn ich über KI nachdenke, dann muss ich ein Grundverständnis für KI haben und kann nicht so allgemeiner darüber nachdenken. Wenn ich über TikTok nachdenke, ja, dann muss ich auf TikTok sein, damit ich auch weiß, wie dieser Kanal funktioniert, wie er sich anfühlt. Und ich sage, ja, das macht schon meine Agentur oder mein Praktikant, der ist auch auf TikTok unterwegs. Das heißt, ich muss die einzelnen Themen oder Nachhaltigkeitsthemen, wenn ich über Nachhaltigkeit nachdenke und das als Marketingthema verwenden möchte, weil ich mich darüber differenzieren möchte, dann muss ich das auch ernst nehmen und tatsächlich auch es verstehen, was eine Supply Chain ist und was eine Kreislaufwirtschaft ist und was ein Cradle-to-Cradle-Ansatz ist und was Zertifizierungen sind. Dann kann ich nicht einfach so auf einer oberflächlichen Ebene und sagen, okay, jetzt haben wir irgendwie Plastik aus den Meeren genommen und haben daraus Schuhe gemacht, deshalb ist jetzt ein nachhaltiges Produkt. Ja, und das ist der wahnsinnige Change, ja, weil wir ein Produkt haben, was vielleicht von 99 anderen Produkten jetzt eine Facette hat, die vielleicht mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Ja. So, Nachhaltigkeit ist auch so ein schönes Thema, weil das ist halt auch nicht trivial. Ja. Das ist ziemlich komplex, wenn man Wertschöpfungsketten verstehen möchte, wenn man den Einfluss von Lebensmitteln von bestimmten auf CO2-Ausstoß verstehen möchte, wenn man irgendwie Kreislaufwirtschaft wirklich verstehen möchte. Und zwar nicht so, ja, jeder versteht, Kreislauf bedeutet der Kreis, aber wie kriege ich denn wirklich eine Kreislaufwirtschaft hin? Oder wie kriege ich ein Cradle-to-Cradle hin, dass ich wirklich Produktdesign so gestalten muss, dass es eben zum Beispiel später wieder auseinanderbaubar ist? Da muss ich ganz viel lernen, verstehen und das meine ich mit diesem T, also in die Tiefe muss ich dann auch meine Themen stärker verstehen. So, und das kann man jetzt sozusagen, wenn man jetzt mal über Hilfsmittel nachdenkt, wie man das machen kann. Erstens, wie gesagt, glaube ich, man muss so ein bisschen Mindset verändern. Also ich muss verstehen, dass ich was tun muss und die warten nicht alle auf mich. Das Zweite ist, ich muss diese Breite verstehen und muss sagen, Marke, und für mich ist Marke immer mehr als Marketing, muss ich eben verstehen, dass es viel, viel breiter ist, dass ich auch mit anderen zusammenarbeiten muss, dass ich andere mitnehmen muss und das Thema eben nicht auf Kommunikation beschränken darf. Das Dritte, und das ist dann dieser Ansatzpunkt auch für Brückenbau Marke, ich muss tatsächlich neu lernen. Ich muss einfach viele Themen mir auch aneignen. Ich kann mit dem Wissen, was ich auf der Hochschule gelernt habe, was ich vielleicht in der Ausbildung gelernt habe, was ich vielleicht in den ersten paar Jahren mit der steilen Lernkurve in irgendwelchen Agenturen oder Consulting-Unternehmen gelernt habe, damit kann ich heute nicht mehr viel anfangen. Ich muss es neu lernen. Ich muss immer wieder mich updaten. Also ich muss heute verstehen, was zum Beispiel humanoide Roboter sind. Ich muss verstehen, was virtuelle Influencer sind. Ich muss verstehen, was irgendwie eine Sentiment-Analyse ist auf Basis von irgendwelchen KI-Lösungen. So, und das muss ich tatsächlich immer wieder neu lernen, weil das sind Tools, die es vor ein paar Jahren so nicht gab oder zumindest nicht in der Breite gab. Und ich kann mich da nicht darauf verlassen, dass das mir irgendwie eine Agentur oder ein Dienstleister mir dann irgendwie schon hinbauen wird und es wird alles richtig sein. Ja, wenn man gerade mal diese Marktech-Landschaft sich anschaut, wie viele Tausende von Tools und Instrumenten gibt es da, die muss ich grundsätzlich verstehen. Ja, sonst habe ich keine Chance, das sinnvoll einzusetzen.
Richtig. Ja, 10.000 Anbieter kommen auf dich zu und sagen, du musst jetzt Automation machen, hier ist meine Lösung. Wie soll ich es eigentlich tun? So, was ist die richtige Lösung? Was ist der richtige Weg? Unser Ansatz ist grundsätzlich zu sagen, Marke, das ist genau das, was du sagst. Marke ist deutlich mehr als Kommunikation. Marke ist, wenn ich Marke so verstehe, dass ich sage, ich habe eine Vision, ich sage, wo es hingehen soll. Ich habe einen Purpose, gibt mir den Grund, warum ich da bin. Und ich habe Werte, die mir quasi die Leitplanken bieten. Habe ich ein Entscheidungstool, all die Dinge zu beleuchten und zu sagen, was ist jetzt relevant für meine Unternehmung und wo muss ich mich reinstecken? Weil das, was du sagst, ist unglaublich breit. Also das ist für den einen KI, das ist für den anderen Automation, das ist für so, ich muss mich mit allem auseinandersetzen, aber ohne eine tiefe Auseinandersetzung mit der Marke, die mir sagt, die mir die Orientierung bietet, was ist wichtig, verzettel ich mich und deswegen lasse ich es. Das ist das, was die Praxis momentan macht. Bevor ich anfange, lasse ich es lieber, weil die Orientierung fehlt. Das ist so unser Thema.
Ja, also wir haben das auch mal vor vielen Jahren schon, das ist ziemlich alt. Es gab ja im Marketing in der wissenschaftlichen Diskussion, was ist eigentlich Marketing? Und da gab es so zwei Auffassungen. Die einen haben gesagt, das sind die Marketinginstrumente, ja, also die klassischen 4Ps oder 7Ps, was auch immer. Also die haben eher so einen instrumentellen Ansatz gehabt. Und die zweiten haben gesagt, das ist eigentlich eine Philosophie fürs gesamte Unternehmen. Das nannte sich dann Markt- oder Kundenorientierung. Ja. Also dass man im Prinzip so sagt, okay, ich muss jeden Prozess, den ich habe, vom Kunden her denken. Und wir haben dann zusammen mit einem schwedischen, australischen Forscher dagegen gestellt und haben gesagt, es gibt auch sowas wie eine Markenorientierung. Das klingt zwar sehr ähnlich wie eine Kundenorientierung, ist aber komplett andersrum. Nämlich nicht, ich gucke, was der Kunde gerade möchte und dem befriedige ich gerade, sondern ich schaue mir, was die Marke mit ihren Werten ist, der Ausgangspunkt für jegliches Handeln. Ja, so, das muss ich dann auch ernst nehmen. Das heißt, ich muss dann eben auch sagen, okay, ich kann dieses Produkt nicht machen, weil passt nicht dazu.
Richtig.
Und ich kann diesen Kanal nicht machen oder ich kann diesen Influencer nicht beauftragen, weil es gibt keinen Fit oder ich kann diese Medien nicht machen. Da muss natürlich eine sehr starke Überzeugung sein. Und aus unserer Sicht ist es halt eine Kulturgröße. Ja, wenn das nur sozusagen aufgesetzt ist, funktioniert zumindest bei Dachmarken überhaupt nicht, sondern es muss tatsächlich aus inneren Werten herauskommen. Es muss stabil sein. Ja? Und diese Stabilität führt dann auch dazu, dass man auf der, sagen wir mal, instrumentellen Ebene durchaus auch ein bisschen, ich nenne es mal vorsichtig, fluider, agiler ausprobieren kann.
Ja?
Weil man sich immer wieder sozusagen auf diese Werte zurückbeziehen kann und jeder, die auch im Kopf hat, ich muss nicht mehr alles kontrollieren, ich kann auch nicht mehr alles kontrollieren, was rausgeht.
Ganz genau.
Aber jeder muss das Grundverständnis haben. Und das ist eben aus unserer Sicht eine Gegenposition zu dieser Kundenorientierung, wo ich gedacht habe, ja, ich mache irgendwie Customization und jeder kriegt das, was er gerade möchte. Und also unsere Überzeugung ist, dass Marke dann die stärkere oder langfristig erfolgreichere Orientierung ist.
Unsere auch eindeutig, weil der Kunde ist so fluid. Welcher Kunde denn? Na, also das weiß ich ja gar nicht. Da ändert sich es alle 5 Jahre mindestens in der Grundauslegung und die Marke sollte relativ stabil sein und mir genau diese Entscheidungsmöglichkeiten geben. Und dann weiß ich eben, wenn es für mich in das Thema Automation geht, kann ich aus der Marke ableiten, was ist unsere Data Strategy? So, das kann ich entscheiden und dann kann ich den Weg wählen und eine Strategie entwickeln. Ohne sitze ich im Limbo und frage 20, 30 unterschiedliche Anbieter, was ist die Lösung und kann die Entscheidung gar nicht treffen.
Ja, richtig. Und das meine ich vorhin mit diesem T-Modell. Also ich muss auf der einen Seite diese Breite wieder hinbekommen. Ja. Also ich verstehe, wenn ich Marke führe, dann hat das ja am Schluss auch was mit Kommunikation zu tun, aber es hat auch was mit Controlling zu tun, also auch mit Produktentwicklung, mit Wertschöpfungsketten zu tun, weil wenn ich heute eine Marke, was ich nachhaltig kommunizieren möchte, dann muss ich erstmal meine Wertschöpfungskette im Griff haben. So, also das heißt, ich muss mich mit viel, viel mehr Themen beschäftigen. Das ist diese Breite. Und die kann ich eben auch nicht komplett abdecken, sondern da muss ich tatsächlich, weil ich vorhin so ein bisschen als Schnittstellenorientierung, da muss ich sozusagen der Vermittler sein zwischen verschiedenen Funktionen. Ja, ich muss der Anwalt für die Marke sein, aber ich kann als Marketingverantwortlicher nicht die Supply Chain steuern und verstehen. Aber ich muss eben dafür sorgen, dass die Supply Chain auch so denkt. Ja. Und das Zweite, ich muss aber in den Themen dann eben also die wirklich Marketing im Kern betreffen, muss ich tatsächlich tiefer werden. Also ich muss tatsächlich das, was ich da irgendwie mache, tief verstehen. Und das ist halt heute ganz viel Technik, die sich dauernd weiterentwickelt.
Ja. Ja,
dauernd gibt es neue Technologien und davon werden auch 90% nicht überleben oder 95% nicht überleben. Aber ich muss es ausprobieren, ich muss mich damit beschäftigen und zwar echt beschäftigen. Ich muss es in die Hand nehmen, ich muss es probieren und kann nicht so auf einer Metaebene sagen, ja, wir werden jetzt KI im Marketing einsetzen. Das ist völliger Bullshit. Ja, sondern ich muss mich tatsächlich dann sagen, was für eine KI-Lösung, was soll die eigentlich in dem Bereich machen? Ist es überhaupt, passt das zu der Marke im Sinne von zum Beispiel, wenn ich über Transparenz nachdenke, ich produziere Inhalte, die über den KI produziert werden. Wenn ich mir auf die Fahnen geschrieben habe, ich bin eine ehrliche, ethische, transparente Marke, dann muss ich es vermutlich öffentlich machen. Dann muss ich erzählen, dass das auch so produziert wurde, sonst ist das im Prinzip, passt das nicht zu der Marke. Und dafür muss ich aber tatsächlich die Technologien verstehen. Das ist aber auch eben rechtliche Aspekte, die sich dauernd ändern. Ja. Gucken wir uns gerade mal Lieferkettengesetze an. Das Thema Metaverse wird dazu führen, dass ganz viele neue Gesetze gemacht werden, ja, weil da völlig unklar ist, wer eigentlich verantwortlich für irgendwas ist und wie es eigentlich mit Copyright und so aussieht. Da wird sich so viel drehen. Und damit muss ich mich dann auch beschäftigen, auch wenn ich sage, ja, Recht ist jetzt vielleicht nicht meine Haupttrends, aber das muss ich in der Tiefe verstehen. Und das Nachhaltigkeitsthema hatte ich ja vorhin zum Beispiel auch schon mal angedeutet. Ich muss dann verdammt nochmal auch Wertschöpfungsketten verstehen. Ich muss dann irgendwie Ecodesign verstehen und ich muss dann auch irgendwie verstehen, was tatsächlich Kreislaufwirtschaft ist. Und zwar, da geht es um Güterströme, was ja eigentlich gar nicht so in meinem Wortschatz ist als Marketingverantwortlicher, damit ich überhaupt verstehe, was es ist. Und ich muss dann sogar Geschäftsmodelle dafür entwickeln, ja, im Sinne von, wie ist denn dann die Rückführung? Also es gibt zum Beispiel einen Schuhhersteller, der sagt, okay, ich habe ein lebenslanges Leben von diesen Schuhen, du kannst ihn zurückschicken und dann kriegst du halt irgendwie 10 Euro angerechnet auf den nächsten Schuh und dann habe ich aber wieder die Rohstoffe, kann ich auseinanderbauen und so weiter. Also ich muss in solchen Kreisläufen denken, dafür muss ich aber verstehen und nicht nur sagen, ja, wir machen jetzt ein bisschen grün drauf und erzählen, dass unsere Rohstoffe zu 12% aus dem Meer kommen.
Ja, richtig. Ja, du wirst im Grunde als Marketingverantwortlicher dann zu so einem Chief Integration Officer oder Unifier, wie es einige nennen, musst vermitteln, was, glaube ich, aus der Disziplin heraus auch genau die richtige Position ist, diese Vermittlung zu machen. Und durch den Brückenbau in die Wissenschaft im Zweifel dann auch die Möglichkeit bekommen, in die Tiefe zu gehen. Wie soll eine Organisation das ansonsten aus sich heraus leisten?
Ja, wobei ich ganz, ganz nochmal stark betonen möchte, ich glaube, diese Vermittlungsfunktion klingt am schönsten, ja, weil das ist ja eine angenehme Metapher. Ja. Ich kann aber nur vermitteln, wenn ich ernst genommen werde.
Klar.
So, und wenn ich nicht und ernst genommen werde ich nur dann, wenn ich auch mitreden kann, und zwar fundiert.
Ja.
So, das heißt, wenn ich jetzt im B2B-Unternehmen bin, dann kann ich sagen, eigentlich, ach, mich interessiert der Maschinenbau gar nicht, aber dann werde ich halt nicht ernst genommen, wenn ich null Ahnung, null Verständnis für die Technik habe. Und wenn ich jetzt über, was weiß ich, eine Automatisierungslösung nachdenke oder eine KI-Lösung nachdenke und mit meiner IT-Abteilung, meiner Beschaffungsabteilung oder Einkaufsabteilung rede und die merken, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich da eigentlich will, dann werde ich halt auch nicht ernst genommen. So, das heißt, ich glaube, wir müssen diese Botschafter-, Vermittlungs-, Integrations-, Moderationsrolle übernehmen. Wir müssen uns aber auch in den Themen tatsächlich weiterbilden. Und das muss ja nicht immer jeder Einzelne sein, das sind ja meistens Teams. Deshalb muss ich mir auch sehr genau überlegen, dass ich eben das nach Kompetenzen aufbaue. Und ich sage, ich möchte 10-mal dasselbe haben, ja, die alle ein bisschen Social-Media-Posts schreiben können. Sondern ich muss dann eben einen haben, der ist der Nerd, der sich mit Daten auskennt. Und dann habe ich vielleicht einen, der ist vielleicht eher fast ein Influencer, ja, ist eigentlich sein Business, dann kennt er sich mit Social Media und guckt sich alle neuen Kanäle an, versteht die auch, weil er oder sie in dieser Welt lebt, ja. Und ich habe auch jemanden anderen, der kommt vielleicht sogar aus dem künstlerischen, kreativen Bereich und ist irgendwie, ja, der ist vielleicht nicht so wahnsinnig gut in Zahlen, aber der ist in der Kreativität ganz weit vorne. Also ich muss mir die Teams dann so zusammenzustellen, dass die Kompetenzen, die ich brauche, eben alle vertreten sind, und zwar in der Tiefe, ne? Weil sonst werde ich auch nicht ernst genommen.
Ja, und der Brückenbau, den du anstrebst, der ist, glaube ich, total notwendig, weil die populistischen Fachbücher, die wir uns alle auf die Schreibtische legen, die reichen im Zweifel nicht aus, weil sie nicht die Tiefe haben. Und ich glaube auch, es reicht nicht aus zu lesen, sondern diese Auseinandersetzung im Diskurs zwischen Wissenschaft und Praxis, der ist extrem wichtig. Da freue ich mich, wenn's da weitergeht. Unsere Zeit ist auch ein bisschen am Ende. Wir haben uns vorgenommen, nicht ganz so lange zu machen, obwohl ich, glaube ich, noch viele andere Themen mit dir besprechen könnte. Vielleicht beim zweiten Mal. Zwei Fragen habe ich noch. Was wünschst du dir von der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis so in der Zukunft? So, also drauf geblickt, was wir jetzt gerade gesagt haben, wohin soll die Reise gehen und wie soll das funktionieren können?
Ja, also ich glaube, da gibt es zwei Perspektiven. Die eine ist aus einer Wissenschaftssicht, weil ich glaube, da ist keiner dran schuld an dem Gap, ja? Sondern ich glaube, auf der Wissenschaftssicht, auf der Wissenschaftsebene muss es ein Umdenken geben und zwar in Richtung, dass auch der Transfer eine wichtige Dienstleistung ist, die wir als Wissenschaftler leisten müssen. Weil wenn man sich heute Anreizsysteme an Hochschulen und Unis anschaut, dann geht die eben nur auf die Anzahl der Publikationen und eingeworbenen Drittmittel. Das sind so die beiden Kennzahlen, die eine Rolle spielen. Und die Frage zum Beispiel, ob es einem gelungen ist, auch Wissen zu transferieren, ob man eben auf Praxiskonferenzen vorgetragen hat, ob man so einen Kanal, wie ich den jetzt betreibe oder so, das findet in diesen ganzen Anreizsystemen keine Rolle, spielt keine Rolle. Und damit ist natürlich klar, worauf sich gerade auch junge Wissenschaftler fokussieren, weil die müssen in ihrer Karriere noch vorankommen.
Ja.
Und das Zweite ist, von der Praxis wünsche ich mir einfach, dass sie keine Angst vor der Wissenschaft hat und dass sie auch mal einsieht, dass es sinnvoll sein kann, mit Leuten, die jetzt nicht genau in der Branche und genau in diesem Problembereich sind, die aber wahnsinnig gut methodisch ausgebildet sind, die konzeptuell gut ausgebildet sind, zusammenzuarbeiten und für eine echte Kooperation, also tatsächlich eben nicht nur sozusagen, ja, was hast du für Wissen, kannst du mir was liefern im Sinne von Consulting, weil das ist das, was die Wissenschaftler eben in der Regel nicht tun, außer wenn sie es vielleicht noch outgesourced haben, sondern tatsächlich, ich habe hier wirklich ein Problem, ich habe wirklich eine Problemstellung und ich möchte es mit dir zusammen untersuchen. Und dafür muss eben die Wissenschaft verstehen, dass es erstens dafür Zeit braucht. Es ist eben nicht so, ich habe das Problem heute und morgen kriege ich eine Lösung, weil so tickt Wissenschaft nicht, weil sie viel fundierter dran geht, gleichzeitig viel länger auch braucht von ihren Prozessen. Sie auch im Prinzip keine Mannschaft haben, die sie dann plötzlich irgendwie 10 Leute einstellen können, um das irgendwie zu untersuchen, sondern ja, man muss ja mit dem oder der Wissenschaftlerin zusammenzuarbeiten. Und die kann nicht plötzlich dann sagen, jetzt habe ich nur noch diesen einen Job. Ja. Das ist eine, also man muss Zeit mitbringen. Man muss auch verstehen, dass eben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dann auch noch ein anderes Anreizsystem haben. Das heißt, sie wollen dann natürlich daraus auch publizieren. Ja. Ja, das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass man sagt, okay, so, ja, das darf aber nicht rausgegeben werden. Das ist schwierig. Natürlich kann es anonymisiert werden, aber letztlich lebt Wissenschaft davon, dass sie auch mit Daten, die sie erhoben haben, auch publizieren. Ja. Und einfach auch diese Offenheit, ja, dass man sagt, okay, ich rede mal mit denen und lass mich mal inspirieren und investiere auch ich als Person oder auch in meinem Team Zeit, um mit Wissenschaft zu kooperieren. Ist, glaube ich, ein wichtiger Treiber, der diese Kooperation ein bisschen nach vorne bringen würde.
Ja, spannend. Das heißt, dass die Bereitschaft, wirklich auch an konkreten Themen zu arbeiten, im wissenschaftlichen Sinne, ist durchaus da. Ich glaube, dass das Verständnis ist in der Praxis ganz selten da. Da holt man sich im Zweifel eher einen Consultant. Natürlich auch mit dem Wissen, den zahle ich dafür entsprechend. Deswegen geht es auch entsprechend schneller. Das heißt, meine zweite Frage wäre, wie geht's mit Brückenbau Marke weiter? Das habe ich so ein bisschen rausgehört. Kannst du dir durchaus vorstellen, da viel stärker zusammenzuarbeiten in der Zukunft und wirklich auch Themen voranzutreiben?
Ja, also im Prinzip ist es ja im Augenblick ein Hobby, nenne ich das mal. Also wir haben das im Prinzip, ich habe das entwickelt, weil ich davon überzeugt bin und auch gesagt habe, ich möchte diese Formel des Transfers ausprobieren. Wir haben ja mittlerweile, ist es ein so hoher Arbeitsaufwand geworden und gleichzeitig haben wir aber auch aus der Praxis immer wieder verstärkt jetzt nachfragen, ob wir noch was zusammenfassen können, ob wir es nochmal für einen Vortrag vorbereiten können, ob wir daraus ein Webinar, eine Weiterbildung, was auch immer machen können. Da gibt es jetzt alle möglichen Anfragen und das können wir halt im Prinzip mit dem Setting, was wir jetzt haben, auch nicht mehr leisten. Und deshalb sind wir gerade am Überlegen, wie man das auch weiterentwickeln kann. Also dass es auch eine Basis gestellt wird, weil es wäre jetzt zu schade, wenn man sagen würde, jetzt schließen wir es irgendwann zu. Ja, dann gibt es irgendwie abgeschlossene Ebene. Sondern wir haben jetzt mittlerweile das Konzept, glaube ich, so weit entwickelt, dass es funktioniert. Da kann man immer noch an verschiedenen Stellen drehen und auch ausprobieren. Mhm. Jetzt ist aber mittlerweile auch so viel Content da, jetzt müsste man eigentlich schon wieder eine Oberebene finden, die irgendwie auch filtert und sagt, ich suche jetzt zum Thema, keine Ahnung, Aktivismus oder Nachhaltigkeit oder Logo, suche ich irgendwie 5, 6 Episoden. Und dann sind wir gerade dabei zu überlegen, wie man das irgendwie weiterentwickeln kann und sind eigentlich auch mir dabei zu sagen, okay, da müsste man eigentlich ein Geschäftsmodell, was sich selbst trägt, entwickeln, dass eben auch die Produktion überhaupt weitergeführt werden kann und auch die Kommunikation für den Kanal und auch diese nochmal Bündelungen, nochmal Aufbereitung für bestimmte Zielgruppen weiterentwickelt werden kann.
Ja, spannend. Wir sollen auf jeden Fall im Austausch bleiben. Ich habe riesig Lust, da bei dem Brückenbau weiter zu partizipieren. Ja, wir sind, glaube ich, für heute am Ende. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Carsten, hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und auch nochmal wieder vor Augen geführt, wie wichtig dieser Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis ist. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir weiter im Austausch bleiben. Und würde mich auch freuen, liebe Zuhörer, wenn ihr Professor Dr. Carsten Baumgart auf seinem Instagram-Kanal folgt und auch vielleicht in den direkten Dialog geht, also Verlinkung auf LinkedIn auch gern gesehen in den Austausch geht. Ich glaube, das kann nur helfen für uns als Marketeers, wenn wir uns ein bisschen stärker mit dem Thema Wissenschaft auseinandersetzen und diese Brücke weiter festigen und weiter aufbauen. Ja, in diesem Sinne sage ich, in Hamburg sagt man Tschüss und wünsche einen schönen Tag.
Ja, Sören, vielen Dank fürs Gespräch und bis die Tage dann. Ciao.